Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der Holstein Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer, Holstein Reporter der Kieler Nachrichten. An meiner Seite zum ersten Mal seit langem in dieser Konstellation sitzen wir hier wieder Niklas Schomburg, ebenfalls Holstein Reporter. Moin Niklas.
Moin, grüß dich. Schön, dass wir das mal wieder zusammen machen.
Ja, mal wieder in Originalbesetzung, ja, ne? Irgendwo genau. Zwischen Oasis und ABBA. Ne?
Ja, man muss sich zwischendurch ja mal ein bisschen rar machen, damit es dann umso schöner ist, wenn man so zurückkehrt. Ne?
Ja, es ist so, ne? Genau. Und in dieser Konstellation wollen wir jetzt natürlich über Holstein sprechen. Das ist natürlich die Frage, was kann man jetzt überhaupt besprechen? Ne? Wir sind immer noch in der Länderspielpause, beziehungsweise die Länderspielpause endet jetzt, so schön sie war. Wir lieben ja diese Länderspiele.
Definitiv. Rumänien und Nordmazedonien, das sind echte Kracher.
Ein Traum.
Ne? Wahnsinn. Und dann auch noch dieses deutsche Spiel, dieses vor Offensivpower, Kreativität strotzende, furchtbar langweilige Spiel.
Ja, ich muss gestehen, zu meiner Schande, ich habe auch gar nicht so viel davon gesehen. Ja. Ich konzentriere mich dann doch eher auf den Vereinsfußball und Holstein Kiel. Ja. Und um nochmal dran anzuknüpfen, was kann man überhaupt sagen? Man kann einiges sagen, ne? Weil wir reden hier immer noch von Holstein Kiel. Da passiert selbst in der Länderspielpause viel. Ne?
Das ist richtig. Jeden Tag gibt es was Neues, fast jeden Tag sozusagen. Und auch seit unserem letzten Podcast, seit eurem letzten Podcast oder wie auch immer, seit der letzten Podcast-Folge.
Der unserige.
Genau, ist ja auch wieder einiges passiert. Ne, wir haben direkt im Anschluss quasi ein Testspiel gehabt gegen Silkeborg, genau. Den dritten dänischen Erstligisten in dieser Saison.
Ja, es wird mittlerweile zur Tradition. Ne?
Ja, das ist richtig. Aber es ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man sich, um mal bei den Länderspielen zu bleiben, anguckt, was die Dänen in ihrer WM-Quali spielen, nämlich alle Spiele gewinnen ohne Gegentor.
27:0 Tore.
Dann ist so ein Vergleich mit dänischen Teams vielleicht gar nicht so verkehrt.
Ja, vielleicht sollte Holstein drüber nachdenken, sich in die dänische Superliga eingliedern zu lassen.
Ja, das Bayern des Nordens sozusagen. Wie Bayern nach Italien damals, wie Holstein dann nach Dänemark. Aber auch Silkeborg spielte zu null gegen Holstein.
Ja.
Und Holstein spielte auch zu null. Und Holstein spielte
ebenfalls zu null.
Das ist auch nicht schlecht.
Ja, also das Spiel war, ich sag jetzt mal inhaltlich, was das reine Actiongeschehen auf dem Platz angeht, wenn man jetzt eine Zusammenfassung machen würde, war es relativ unspektakulär. Mhm. Es gab ein paar Torchancen hüben wie drüben, aber was doch interessanter war bei Raps Debüt, ich wollte gerade sagen Pflichtspieldebüt, aber das kommt ja erst noch, beim Debüt des neuen Trainers Marcel Rapp an der Seitenlinie, was interessant war, war natürlich seine taktische Aufstellung. Ich finde, das war durchaus schon mal ein Wink, weil er in der ersten Halbzeit mit einer Dreierkette hat aufbauen lassen. Davor ein Sechser, zwei Achter, Zehner, wie man es nennen will, zwei Flügelspieler und zwei Stürmer, Doppelspitze. Mhm. Fand ich äußerst interessant. Und man muss auch sagen, das hat ein paar Minuten geruckelt, aber dann hat es wirklich auch gut funktioniert. Also Holstein hatte dann auch wirklich guten Zugriff. Hatte immer im Mittelfeld eine Überzahl, immer eine sehr gute Gegenpressingstruktur, weil die ganze Mannschaft auch echt hochgeschoben hat, teilweise komplett in der Hälfte des Gegners stand. Das sah schon richtig gut aus und ich finde, ehrlich gesagt, das ist auch eine Option jetzt für den Liga-Alltag. Wurde danach auch nochmal von allen Beteiligten so bestätigt, dass das durchaus eine Option ist. Gut, was sollen sie auch anders sagen? Ne? Wir können, wir müssen aber nicht. Wahrscheinlich kommt es am Ende wieder anders. Aber gerade in der zweiten Halbzeit, ja, dann hatten sie auf 4-3-3 umgestellt. Aus verschiedensten Gründen hatte das dann nicht mehr so gut funktioniert. Aber es war kein Bewerbungsschreiben fürs 4-3-3, sondern eher fürs 3-5-2.
3-5-2 ist ja durchaus auch interessant, vor allen Dingen, wenn du es ja so flexibel spielst, wie es heutzutage gespielt wird. Ne? Dass du in der Vorwärtsbewegung aus der Dreierkette raus agierst und in der Rückwärtsbewegung auf eine Fünferkette mehr oder weniger situativ dann anpasst. Du kannst ja auch mit asymmetrischen Außenverteidigern dann spielen, dass du einen tief spielen lässt, einen sehr hoch schiebst. Da gibt's dann auch sehr viele Variationsmöglichkeiten. Ja. Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, 3-5-2 bei Holstein jemals schon mal so von der, wie soll man es sagen, also so richtig geplant auf längere Zeit gesehen zu haben. Es gab es ab und zu mal bei Rückstand in den letzten Minuten, dass dann umgestellt wurde, zweite Spitze und so, aber
Ja, ich kann mich an eine ziemlich gescheiterte Episode der Dreierkette zumindest unter André Schubert erinnern, der ja dann wirklich gefühlt von Spiel zu Spiel Anfang der Saison 1920 geswitcht hat. Das hatte nicht wirklich gut funktioniert.
Das habe ich schon wieder verdrängt.
Ja, ich glaube, das war auch ganz gut. Heute ist übrigens der Tag des Gedächtnistrainings, habe ich eben gehört. Also
da sollte ich vielleicht dann vielleicht mal
solltest
heute,
du dir ja durchaus noch mal die alten Spiele zu Gemüte führen und dich ein bisschen durchquälen. Ja. Nee, also da gab es schon mal Dreierketten-Experimente, aber das war wirklich gefühlt nicht so von langer Hand geplant, sondern dann eher doch aus einer gewissen Verlegenheit herausgeboren. Jetzt sah das schon wirklich gut geplant aus und wenn sie diese Prinzipien umsetzen, die Marcel Rapp da jetzt innerhalb natürlich weniger Tage, er hat nicht viel Vorbereitungszeit jetzt im Hinblick aufs Spiel am Sonntag in Ingolstadt, aber die innerhalb weniger Tage so ein bisschen bei der Mannschaft verankern kann und das scheint auch der Fall zu sein, die haben jetzt viel Videostudium gemacht und so weiter, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass daraus durchaus eine Stabilität auch erwachsen kann.
Ja, man muss ja auch sagen, ohne dass man jetzt beurteilen kann, wie es mit Marcel Rapps Schnell-Coaching-Fähigkeiten bestellt ist sozusagen, das können wir einfach noch nicht beurteilen. Aber er hat ja an allen seinen Mannschaften in der Jugendabteilung in Hoffenheim viel Erfahrung mit der Implementierung dieses 3-5-2. Also insofern, er weiß, was er tut.
Also er hat es nicht starr spielen lassen, sondern auch immer mal geswitcht, auch mal ein 4-3-3, ein 4-2-2-2, ein 4-4-2. Ja. Also das ist wirklich flexibel. Er hat ja auch gesagt, und ich meine, das ist nun mal im modernen Fußball so, das ist also eine Grundordnung, spielst du zu Beginn des Spiels und dann geht es eigentlich eher um die Raumbesetzung. Ne? So wie Pep Guardiola mal sagte, diese Grundordnung, das sind nur Telefonnummern für ihn. Ne?
Ja, es geht ein bisschen so. Aber es ist ja tatsächlich auch am Ende des Tages entscheidend, dass die Spieler ihre Leistung auf den Platz bringen, in welchem System das jetzt auch immer ist. Man muss natürlich ein bisschen gucken, dass du ein System findest, in dem möglichst viele oder möglichst alle Stärken bei möglichst wenig Schwächen ausgespielt werden, die du so in der Individualität des Kaders irgendwie hast.
Genau, das ist ja auch immer eine Philosophiefrage, ne? Richtest du die Taktik am Spielermaterial aus oder richtest du am Spielermaterial die Taktik oder wie auch immer? Ich glaube, so als beides ist das Gleiche, egal. Ich denke, ihr wisst, was gemeint ist. Du musst schauen, dass du die individuellen Stärken der Spieler in ein System bekommst, dass diese Stärken bestmöglich halt addiert bzw. multipliziert.
Ne? Ja, das stimmt. Und da bin ich gespannt mit dem 3-5-2, tatsächlich offensiv, weil wir, finde ich, in der letzten Zeit gesehen haben, dass wir für diese Flügelposition im 4-3-3 wirklich perfekte Spieler haben.
Ja, die natürlich auch nach diesem System verpflichtet wurden.
Genau, und da muss man jetzt mal schauen, wie sich das dann vorne sortiert, mit zwei echten Spitzen sozusagen und keinen Flügelstürmer, sondern ja eher zentralen Mittelfeldspieler und dann mit, wie will man es sagen, Außenverteidiger, Mittelfeld, Außen, wie auch immer, jedenfalls keine Flügelstürmer.
Ja, du kannst es natürlich aber auch, du kannst auch das natürlich sehr offensiv besetzen. Ne? Also das muss jetzt nicht zwingend so sein, dass auf den Flügeln dann gelernte Außenverteidiger wie Kirkeskou links und Korb rechts zum Beispiel spielen, sondern du kannst es natürlich auch so machen, du kannst auch einen Fabian Rehse auf der linken Seite ausprobieren. Ich erinnere mich daran, dass Nagelsmann, als er damals in Hoffenheim übernommen hat, auch ein Volland zum Beispiel auf diese Außenposition gestellt hat, der ja nun mal gelernter Stürmer ist und das durchaus auch zur Zufriedenheit dann getan hat. Also selbst das könnte ich mir durchaus vorstellen. Auch das wird aber dann wahrscheinlich gegnerbezogen sein oder natürlich auch spielphasenbezogen.
Ja, also bei allen Gedanken, die wir uns dazu machen, merkt man eins ganz besonders, wir tappen völlig im Dunkeln.
Natürlich. Wahrscheinlich kommt es am Ende sowieso ganz anders. Ne?
Am Ende ist es doch wieder das klassische 4-3-3 oder man weiß es nicht. Aber also dieses 3-5-2 ist offensichtlich eine sehr interessante und ernstzunehmende Variante, Möglichkeit, taktische Möglichkeit, das auf jeden Fall. Das hat sich jetzt auch im Training nochmal angedeutet, als wir jetzt Anfang der Woche beim Training waren und uns das mal angeguckt haben. Da war das auch zu erkennen in den verschiedenen Spielformen, die da dargeboten wurden.
Genau, mit abgesteckten Spielfeldzonen, die Außenspieler blieben quasi so in ihrem äußeren Channel. Dann wurde die Spieleröffnung irgendwann halt auf den Außenspieler getragen, die Flanke reingebracht und so weiter. Ja. Also es wirkte schon so, als wenn man da versucht, offensiv diese Prinzipien, dieses 3-5-2 auch umzusetzen. Ja. und daran zu arbeiten. Und das machst du nicht aus Jux, sag ich mal, in einer Vorbereitungswoche. Also da steckt wahrscheinlich schon die Idee hinter, dass man das dann durchaus auch in Ingolstadt so spielt. Ja,
das stimmt. Und der erste Eindruck aus dem Training ist, dass es die Torausbeute zu befruchten scheint. Also es
sind ja, viele der Tore Expected gefallen. Goals-Wert im Training war äußerst hoch, ja. Und der reale Torwert war dem eigentlich gar nicht so untergeordnet, nee. Sondern da sind echt viele Hütten gefallen und so. Das fiel schon auf. Also es war häufig so dieses Swoosh im Tornetz zu hören.
Ne? Schönes Geräusch.
Ein traumhaftes Geräusch.
Traumhaftes Fußballgeräusch.
Ja, also das, ja, es war auch sehr viel Feuer in diesem Training drin, finde ich. Das sagt man ja oft so als Floskel, so ja, es war sehr viel Feuer drin, aber es war richtig Dampf drin, muss
man sagen. Wobei man jetzt auch, es klingt ja jetzt immer so, als wenn das in den letzten Wochen unter Ole Werner gänzlich anders gewesen wäre, das ist natürlich auch Quatsch.
Nein, ne? Also das hat Joshua Meester nachher nochmal im Gespräch gesagt, das war unter Ole auch nicht anders, da haben wir uns auch voll reingegangen.
Die Trainingsintensität war durchgängig hoch, auch in der Zeit, wo jetzt dann die Ergebnisse nicht stimmten. Ja. Vor allen Dingen an diesem, es gibt ja dann immer, je nachdem, wann das Spiel ist, wenn es ein Sonnabendspiel ist, dann ist es der Dienstag, der eigentlich traditionell mit zwei sehr intensiven Einheiten belegt ist, weil das eigentlich so der einzige Trainingstag ist, wo man sich richtig verausgaben kann, ja. Auch was die Belastungssteuerung angeht. Und das war unter Ole Werner so, das ist jetzt unter Marcel Rapp augenscheinlich so. Und am Willen und am Einsatz und Trainingseifer haben wir eigentlich ja auch nie gezweifelt.
Nein, da hat nie jemand sich hängen lassen oder gegen den Trainer gespielt oder sonst was, sondern da war jeder immer gewillt. Aber das ist ja auch das, was du in dieser Liga oder im Profifußball generell auch eigentlich voraussetzen kannst. Ja, ne?
Richtig. Und das ist jetzt ohne Ole Werner ist das genauso. Natürlich ist es so, dass auch die Spieler jetzt erstmal gucken, was der neue so für Ideen hat, was das so für ein Typ ist. Es gab darüber hinaus ja noch eine weitere Umstellung, denn ein langjähriger Coach hat Holstein ebenfalls verlassen.
Ole Werner. Kurz nach dem Abpfiff des Testspiels am Donnerstag kam dann wie Kai aus der Kiste auf einmal die Meldung, dass Patrick Kohlmann mit sofortiger Wirkung seine Tätigkeit als Co-Trainer bei Holstein beendet. Das kam dann doch für alle, finde ich, ziemlich überraschend.
Ja,
also das war so in diesem Moment nicht zu erwarten, das hat sich auch nicht abgezeichnet. Er war auch ganz normal beim Testspiel noch eingebunden und saß mit auf der Trainerbank. Das stand so nicht zu erwarten und es ist natürlich insofern, sage ich jetzt mal im ersten Moment zumindest ein kleiner Schock, weil das ist ja auch nicht irgendwer, sondern hat sich in den letzten 7 Jahren doch auch irgendwie zur Vereinsikone oder zur Identifikationsfigur aufgeschwungen. Zunächst als Spieler, dann ab 2017 unter insgesamt 4 Trainern als Co-Trainer.
Ja.
Und jetzt geht er.
Ja, definitiv. Also vor allen Dingen so in seinem Wesen als ruhiger Arbeiter, so im Hintergrund als Co-Trainer. Da war ja eher immer so, also ist jetzt nicht der Lautsprecher oder der Sprücheklopfer, sondern hat da ganz gewissenhaft seine Arbeit gemacht, war sehr viel für das Videostudium zuständig.
Ja, genau, er war nicht irgendwie nur ein gute Launebär oder an der Seitenlinie und für die gute Stimmung oder die Chemie in der Mannschaft zuständig, sondern er hatte auch wirklich eine wichtige Rolle. Ne?
Ja, und da muss man jetzt auch mal schauen, wie das sich weiter verteilt. Jetzt sind mit Fabian Boll und Dirk Bremser 2 Co-Trainer da, die ja auch die Kompetenzen aus der letzten Saison schon vorher so ein bisschen umgeschaufelt hatten. Ne? Also letzte Saison war ja Fabian Boll für die Standards zuständig.
Genau, das hat Bremse
übernommen. Marcel Rapp gilt als, wie soll man es sagen, Freund der eigenhändig durchgeführten Videoanalyse. So ein wenig. Mal gucken, wie das jetzt dann weitergeht.
Ja, aber er braucht natürlich auch seine Zuarbeiter, ne?
Das auf jeden
Fall. Muss man jetzt mal schauen, wie der Zuschnitt funktionieren wird, ob vielleicht sogar noch jemand dazukommt. Ja. Wobei es aus der sportlichen Führung heißt, dass man jetzt erstmal in dieser Konstellation weiterarbeitet. Aber gut, das hat man auch bei der Vorstellung von Marcel Rapp so gesagt und wenige Tage später war dann Kohle halt weg, ne?
Ja, das scheint ja auch die Verantwortlichen überrascht zu haben. Ja. Genau wie bei Ole Werner. Das liest sich ja auch aus den beinahe schon traditionell rudimentären Statements dazu raus, dass man da ein bisschen übertölpelt worden ist. Es drängt sich halt für Außenstehende tatsächlich so ein bisschen der Eindruck auf, um wieder den Bogen zu schlagen, etwas ist faul im Staate Holstein. Also nicht Dänemark, sondern
Süddänemark. Irgendwie hat man das Gefühl, dass da zumindest, was jetzt die Personalien Werner und Kohlmann angeht, dass da der sportlichen Führung so ein bisschen was entgleitet, also in dem Sinne, dass gegen den eigenen Willen und zur eigenen Überraschung sich Veränderungen einfach in der ganzen Konstellation ergeben. Und das ist natürlich schon ein unglücklicher Eindruck, der natürlich auch die Frage aufwirft nach dem Warum.
Und das ist nämlich dann in dem Punkt, finde ich, genau das Problem, weil es schießen jetzt ja Spekulationen ins Kraut, dass da irgendwie das auf menschlicher Ebene vielleicht nicht funktioniert oder dass das irgendwie um Kompetenzgerangel geht oder so. Und das entkräftest du als Verein natürlich auch nicht, wenn du nichts weiter dazu sagst, ne?
Ja, eben, genau. Gerade die Formulierung von Patrick Kohlmann aus der Meldung des Vereins, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen sei, wirft natürlich auch Fragen auf. Ist der richtige Zeitpunkt einer mitten in der Saison? Also finde ich schwierig. Also irgendwas muss bei ihm ja gedrängt haben, jetzt das Arbeitsverhältnis zu beenden.
Ja, das sehe ich genauso, denn das ist genauso wie ich das bei Ole Werner so sehe, das sind ja keine Typen, die jetzt mittendrin einfach einen Sack hauen und sich keine Gedanken um die Konsequenzen auch für andere machen.
Nee, sowohl Werner als auch Kohlmann hat man in den Jahren als sehr loyale Typen halt kennengelernt und in Erinnerung.
Ja.
Und das kommt nicht von ungefähr. Also das sind jetzt keine, die beim ersten Gegenwind umfallen oder die mal hü, mal hot sich den Tag das eine in den Kopf setzen und den anderen Tag das andere, sondern da muss schon irgendwie was hinterstecken. Nur die Frage nach dem Warum wird so einfach nicht aufgelöst und öffnet natürlich Tür und Tor für Spekulationen. Ne?
Genau, ist es ein bisschen schade, weil es ja auch ein bisschen diese Aussage konterkariert, mit der Marcel Rapp hier angetreten ist, nämlich was ihn überzeugt hat von Holstein, nämlich dieses anders zu sein und so seinen eigenen Weg zu haben und sich so zu behaupten. Das passt ja dann auch irgendwie nicht mehr so ganz 100% zusammen, beziehungsweise heißt dann anders offensichtlich, weiß ich nicht, chaotischer im Inneren, im Internen oder ich weiß es nicht. Also das passt nicht so richtig, ne? Und das ist eigentlich schade, weil das ja wirklich so ist, dass Holstein sich auch in der letzten Saison, sei es durch die Auftritte im Pokal, oder ich denke da zum Beispiel an den Präsentkorb für Matteo Moray, nachdem er sich so schwer verletzt hatte im Pokal-Halbfinale und so. Holstein hat bundesweit Sympathien gewonnen. Holstein hat sich entwickelt zu einer Adresse für Spieler, die ihr Niveau steigern wollen auf einem gewissen Level.
Die sich immer in einem ruhigen, aber sehr professionellen Umfeld weiterentwickeln können.
Also nicht zuletzt auch durch so Typen wie Laszlo Benes, der im Prinzip den Anlauf genommen hat, den er brauchte, um in Gladbach zumindest zeitweise zum Stammspieler zu avancieren. Das ist dann schade, wenn man sich das durch sowas ein bisschen einreißt, wobei das ja auch so klingt, als würde man das mit Absicht machen, ist natürlich Quatsch.
Man lässt es einreißen, Dieser Eindruck drängt sich halt auf. Wir können es halt nicht verifizieren.
Und wir können es leider auch nicht auflösen. Wir können da quasi auch nur mitspekulieren. Irgendwas scheint da, sagen wir so, irgendwas wird dahinter stecken.
Ja.
Und irgendwas scheint da nicht zu stimmen.
Die Gründe können natürlich dann am Ende auch einfach profane sein, in Anführungszeichen.
Natürlich.
Ein Kohle, der unter vier Trainern gearbeitet hat, der über die letzten Jahre ein gutes Vertrauensverhältnis zu Ole Werner hatte, sehr gut mit ihm zusammengearbeitet hat. Vielleicht denkt er sich jetzt auch, ja, okay, jetzt ist der natürliche Zeitpunkt durch einen Trainerwechsel gekommen, wo ich sagen kann, okay, ich bin raus, weil seine Familie ist ja, soweit ich weiß, auch nicht hier oben. Er kommt ja aus dem Dortmunder Raum und vielleicht hat er gesagt, er will wieder näher jetzt an die Familie und dann
auch möglich
mal
auch
kurz durchschnaufen und irgendwo da in der Ecke wieder im Profifußball auf der Trainerbank Fuß fassen.
Wäre ja auch nichts, was man ihm jetzt absprechen würde.
Nein.
Weiß ich nicht. Aber das wird auch ja nicht das letzte Puzzleteil sein, um das es geht. Weil wenn wir da mal ein Stück weiterdenken, Vertrag von Fabian Boll als Co-Trainer läuft aus am Saisonende. Seine Freistellung bei der Hamburger Polizei läuft aus.
Die David-Wache ruft.
Ja, genau, der Kiez ruft sozusagen. Ja, das ist jetzt auch so dahin gesprochen, ne? Letztendlich. Aber es ist halt was, wo man sich dann vielleicht auch überlegt, geht das hier weiter? Oder überlegt er sich, dass es vielleicht auch eine gute Zeit war, aber irgendwie jetzt der Moment ist, um abzuspringen, dann am Saisonende nicht zu verlängern.
Besonders weil es ja auch eine völlig andere Konstellation ist, in der er sich jetzt wiederfindet gegenüber dem Zeitpunkt, als er hier angekommen ist. Ne? Das war im Sommer 19 unter dem Trainer André Schubert, der ihn noch aus Pauli-Zeiten kannte, ihn hier hingeholt hat, unter einem Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Und mittlerweile ist das halt ein völlig anderes Setting, in dem man hier arbeitet.
Ja.
Klar, das kam nicht alles Knall auf Fall, sondern es ist ja so ein Profifußball. Ne? Es gibt nun mal Besetzungswechsel an entscheidender Position und jetzt ist er halt in dieser Konstellation. Ja. Aber wer weiß, also auch da könnte ich mir vorstellen, dass der dann nochmal nach was anderem strebt. Ne?
Ja, also genau, alles möglich. Ist jetzt natürlich noch nicht so weit, aber das sind ja so Gedanken, die einem dann kommen bei einem Abgang von Patrick Kohlmann unter anderem. Also mal schauen. Aber du hast ein wichtiges Stichwort geliefert, um wieder in die Gegenwart zurückzukehren.
Ich wusste es. Ich hatte schon überlegt, ob du jetzt den Bogen spannst oder ich.
Ja, wir sind ja reine Übergangsmonster. Ja.
Ne, mach du den Übergang.
Muss man dazu sagen. Apropos André Schuh.
Ja, apropos.
Der wird uns ja wieder, wird uns wieder begegnen am Sonnabend bei den Schanzern.
Richtig, genau. Er hat kürzlich da das Traineramt übernommen. Sein erster Job seit seiner Demission in Kiel.
Ja.
Ja, was soll man sagen? Er ist ja mittlerweile schon mit seinem ersten Pflichtspiel gestartet. 0-3 gegen Schalke. Auch das wieder die Analogie zu Holstein. Ja, kann mal passieren im ersten Spiel, dass du gegen Schalke halt unterliegst. Ne?
Ja.
Du kannst natürlich den Eindruck auch direkt wieder drehen, indem du ein Testspiel gegen Nürnberg mal eben 7-0 gewinnst. Ne?
Richtig.
Was war da denn mit los? Also ich habe es nicht gesehen, nur gelesen. Crazy.
Ja, also da hat sich Nürnberg ein bisschen an dem Nasenring durch die Manege ziehen lassen sozusagen. Ingolstadt hat solide gespielt. Das ist ja, ich würde das 0-3 gegen Schalke auch nicht überbewerten.
Nein,
also das ist ist auch nicht der
Maßstab
für Ingolstadt, ganz genau. Da geht's rein ums Zweitliga-Überleben und da kannst du gegen Schalke verlieren. Wie du dann verlierst, ist Wumpe. Aber gegen Nürnberg haben sie gezeigt, dass sie wollen. Und Nürnberg hatte jetzt keine A-Jugend auf dem Platz. Also das waren zwar nur 5 Nürnberger, die auch gegen Hannover in der Liga zuvor gespielt hatten.
Aber grundsätzlich eine sehr namhafte Startaufstellung.
Absolut. Also jemand wie Manuel Schäffler hat unter Beweis gestellt, dass er in der zweiten Liga Leistung bringen kann und knipsen kann. Ja, auch gut bekannt aus Kieler Zeiten. Also das war jetzt keine Jahrmarktstruppe. Und
die haben sich natürlich eine rote Karte abgeholt für Nürnberger.
Das stimmt.
Ich glaube noch Ende der ersten Halbzeit.
Ja. Da lagen sie aber auch schon zurück. Und
dann, das ist trotzdem kein Grund, 7-0 unterzugehen,
genau,
wenn,
also,
7, wenn du die rote abholst.
Nee, offensichtlich. Ingolstadt war ja Abstiegskandidat Nummer 1 im Prinzip vor der Saison.
Ja. Als Aufsteiger ist das eigentlich deine natürliche Rolle, die du übernimmst in so einer Liga.
Die Tabelle spiegelt das ja auch so ein bisschen wider, aber das ist natürlich jetzt auch kein reiner Sparringspartner. Ne? Also das wird ein schwieriges Spiel. Das ist, sagen wir immer wieder, und das ist in dieser zweiten Liga ja auch, bestätigen ja auch die Eindrücke. Auch und vor allen Dingen die Spiele gegen Teams von unten, die ums Überleben kämpfen, sind einfach wahnsinnig eklig, anstrengend.
Und das wird auch Ingolstadt sein. Klar, wir kennen noch André Schubert aus seiner Kieler Zeit und wie er hier Fußball spielen lassen wollte, zumindest auch mit einem Ballbesitzfokus und selbst das Spiel bestimmen. Ich denke nicht, dass das der Ansatz von Ingolstadt jetzt sein wird am Sonnabend, ne? Sondern ich denke, da wird es dann eher um diese oft zitierten Grundtugenden im Abstiegskampf gehen, Holstein überhaupt keine Räume bieten, das Feld verengen, Holstein in viele 1-gegen-1-Duelle zwingen.
Ja.
Es wird in jeder Hinsicht eklig, ne?
In Zweikämpfen aufreiben, ne? Sowohl sich selbst als auch den Gegner, das ist so die Marschroute, glaube ich, die auch durchaus zum Erfolg führen kann. Und vielleicht hat André Schubert diese kurze und erfolglose Zeit in Kiel da vielleicht sogar ein Stück geholfen, weil das wieder eine Erfahrung ist, die er in seine Trainerarbeit irgendwie einbringen kann. Also bin ich auch sehr gespannt. Ist ein Spiel mit sehr vielen Unbekannten, ne? Mit neuen Coaches auf beiden Seiten, vielleicht einem neuen Kieler System, Ingolstädter Selbstvertrauen nach einem Testspielsieg gegen ein Team, das in der zweiten Liga um den Aufstieg mitspielt, im Moment zumindest. Also, ja, und dann im Audi Sportpark lange Auswärtstour für...
Ja, für mit die längste, Störchen, die du haben kannst in dieser Liga, ne?
Das spielt alles mit rein. Insofern, ja, ich bin sehr gespannt und möchte mich jetzt nicht zu irgendwelchen Prognosen hinreißen lassen tatsächlich, weil ich wirklich zu wenig Fundament dafür hätte. Ja. Also
es ist auch psychologisch ein bisschen schwierig, wie du es jetzt als Holstein angehst. Ne? Natürlich schaut man auf die Tabelle und es ist so ein klassisches Spiel à la Verlieren verboten. Aber ich glaube, das darfst du nicht im Kopf haben, wenn du auf den Platz gehst. Ne? Sondern ich glaube, da geht es einfach darum, zu versuchen, das, was man jetzt in der Woche in Anführungszeichen gelernt hat, unter dem neuen Trainer umzusetzen, dass man sich nicht davon unter Druck setzen lässt, dass man jetzt unbedingt dieses Spiel gewinnen muss. Und, ja, also natürlich wollen sie es gewinnen und idealerweise sollten sie es auch gewinnen. Ja, ja. Aber das darf die Köpfe halt einfach nicht blockieren. Aber da traue ich dem Trainer durchaus zu, dass er der Mannschaft auch das vermittelt. Diesen Eindruck hat er auch in den letzten Tagen eigentlich vermittelt, auch in den Gesprächen, dass er hat auch immer gesagt, natürlich kannst du dieses Spiel auch verlieren. Aber dann verlierst du es halt, dann ist die Saison immer noch nicht vorbei. Es geht darum, jetzt einen Fortschritt zu sehen, das zu sehen, was er auf dem Platz umgesetzt wissen will. Und das ist erstmal, glaube ich, der erste Schritt, um die Wahrscheinlichkeit auf Punkte in dieser Liga einfach zu erhöhen.
Ja, absolut. Also es geht darum, sich so ein bisschen aus dieser Negativspirale einfach zu befreien. Das geht natürlich am allerbesten über Erfolgserlebnisse. Es geht aber in erster Linie auch erstmal um ein wieder Vertrauen in die eigenen Stärken, in das eigene Spiel und einfach wirklich zu sehen, wir stehen auf dem Platz und wir haben eine Idee, was wir mit dem Ball, mit dem Spiel anfangen wollen. Genau. So. Das ist das Allerwichtigste. Und dann ist halt, du musst einfach die Sachen, die ja vorher schon nicht alle schlecht waren, dann einfach auf den Platz und vor allen Dingen auf die Anzeigetafel bringen. Ne? Das war dieses unsägliche Spiel mit der roten Karte gegen Hannover, das fing in den ersten 10 Minuten super an, ging dann danach völlig dahin. Da musst du halt die 80 Minuten nach dem Platzverweis musst du halt streichen, musst dich hochziehen an den 10 Minuten
vor. Das sagen ja auch alle Beteiligten, eigentlich ist das ein Streichergebnis oder ein Streichspiel gewesen oder so, weil sonst die Entwicklung ja eigentlich stimmte.
In Rostock Wochen. War natürlich auch maximal unglücklich, aber da hast du halt auch John Verhoek, der macht halt dann einfach mal die 2 Hütten.
Ja, du hast halt bei Holstein gesehen, man hat fast eine obszöne Menge an Ballbesitz, aber weiß irgendwie nicht richtig, was man vorne damit anfangen soll. Und das ist ja genau das, wo Rabia von Tag 1 an sagt, da will er ansetzen, will der Mannschaft Ideen und Handlungsanweisungen mit an die Hand geben, konsequent und effektiv vors Tor zu kommen und dann auch die Kiste zu treffen.
Genau. Und das ist das, worum es geht. So, und wenn du dann am Ende Großchancen hast und die vielleicht auch nicht alle nutzt und dann holst du nur einen Punkt, dann ist das scheiße. Aber dann ist es vielleicht etwas, an dem du dich wieder ein Stück hochziehen kannst. Und das Problem, aus Ballbesitz gegen tiefstehende Gegner irgendwas machen zu müssen, hat ja nicht nur Holstein.
Jo, das gibt es selbst in höheren Sphären. Das gibt es
selbst in der WM-Qualifikation zwischen Deutschland
und jetzt fange ich wieder mit dem Thema an.
Ja, aber das ist halt, da wünscht man sich ja manchmal einfach einen Spieler, der jetzt, weiß ich nicht, in der Kreisliga heißt das, mach mal was Geiles. Weißt du so?
Wer wäre es aktuell bei Holstein? Wer soll was Geiles machen, deiner Meinung
nach? Ja, wer wäre es? Es ist eine gute Frage. Es gibt einigen, denen ich das zutraue. Ich traue es zum Beispiel Steven Skripski in der offensiven Position zu, der in auf der Achterposition sein Glück nicht gefunden hat, der aber als eine der beiden Spitzen das durchaus leisten könnte. Und da halt auch mit seinen Fähigkeiten in der Lage ist, mal einen zu versetzen und abzuschließen, trocken abzuschließen. Das ist ja, ich warte immer noch darauf, dass er seine Fähigkeiten aus der Unionzeit und vor allen Dingen aus den Spielen gegen Holstein mal.
Und er kann ja geil kriegen. Ne? Ich denke da nur an sein Tor in Düsseldorf zum Beispiel. Oder auch am Dienstag im Training war er einer, der ganz vorne mit dabei war, die Kiste zu treffen. Ich traue es auch einem Joshua Mees zu, wo wir gerade hier vom Thema Torabschluss reden. Ja. Der durchaus eine Rolle spielen könnte in so einer Zweisturmspitze, das ja auch schon gespielt hat früher in Hoffenheim, wo er ausgebildet wurde, unter anderem ja auch unter Marcel Rapp, der damals Co-Trainer in der U17 war, hat häufig diese Rolle als Halbstürmer, zweiter Stürmer gespielt und ja, auch dem traue ich es zu, sein Torkonto weiter nach oben zu schrauben. Ne?
Ja, absolut. Und dann darfst du Finn Bartels nicht vergessen, der in dieser Saison nicht die überragende Form der Vorsaison hat vielleicht, aber der immer in der Lage ist, Momente zu kreieren. Ja, ne? Dann hast du Fabian Reese, der manchmal ein bisschen das Pech hat, dann 50-50-Entscheidungen oft falsch zu fällen oder unglücklich zu fällen, wenn sich das bessert oder wenn da auch ein bisschen Spielglück einfach dazukommt.
Das ist immer
auch schwierig, dann kann er das auch mit seiner Abschlussstärke leisten. Also da gibt's viele und da gibt's dann viele auch für wenig Positionen in so einem 3-5-2, muss man sagen. Denn du hast ja auch noch einen Benedikt Pichler dazu, der in seiner bisherigen Zeit bei Holstein auch gezeigt hat, dass er auf jeden Fall Bock hat.
Ich glaube auch, dass der von Beginn an spielen wird. Mhm. Irgendwie habe ich den Eindruck, der wird auf jeden Fall einer dieser beiden Stürmer sein. Dann der klassische, in Anführungszeichen, Strafraumstürmer, Schrägstrich Wandspieler. Und der dann quasi einen leichtfüßigen Dribbler an seiner Seite da vorne mit hat. Mhm. Ne?
Ja.
Und wer natürlich auch eine Chance hat, das hat auch das Testspiel gegen Silkeborg gezeigt. Er hat in der Startelf gespielt, in der Dreierkette zentral, Patrick Erras. Das könnte für ihn natürlich auch nochmal wieder eine neue Rolle sein. Ne?
Ja,
er hat es früher auch schon hin und wieder gespielt und das könnte ihm durchaus entgegenkommen. Nicht ganz diese strategische Rolle des Verbindungsspielers, des Balance-Spielers auf der Sechs zu sein, sondern aus einer tieferen Position heraus mit seiner Ruhe und seiner Übersicht, die er durchaus hat, zu agieren und natürlich auch mit seiner schieren Körpergröße.
Absolut, genau. Körperliche Voraussetzungen hat er allemal und wenn er mit Hauke Wahl dann den Eröffnungsspieler neben sich stehen hat, statt hinter sich, dann kann ihm das durchaus zu besseren Leistungen gereichen, denke ich mal.
Und Hauke Wahl macht den Lucio, hat er nämlich auch im Testspiel gemacht, der so oft am gegnerischen Strafraum. Also ja, vielleicht wird er der X-Faktor, der die Tore bringt.
Auch das ist möglich. Ja,
ja, wir werden das alles sehen und ihr könnt es natürlich alles auch bei uns mitverfolgen und lesen am Sonntag mit einem Live-Ticker, mit einem Spielbericht, mit Einzelkritik, was man sich so wünscht. Alles zu lesen, Nachspielzeit, unser Kommentar. Alles zu lesen auf KN Online im Laufe des Sonnabends.
So ist
Und Niklas, ich würde sagen,
nächste Woche sind wir wieder ein bisschen schlauer.
Nächste Woche sind wir wieder ein bisschen schlauer, genau.
Nach Raps Profi-Debüt, sag ich das.
Das hatte er ja bereits.
Pflichtspieldebüt.
Genau, sein Pflichtspieldebüt. Richtig, wir sind gespannt, ihr seid gespannt. Yes. Wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Folge Holstein 1:1. Bis dahin, bleibt sportlich, bleibt gesund. Ciao, ciao.
Tschüss.
Die Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.